Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir sind mitten im Themenschwerpunkt neu und kreativ. Und jetzt sind wir selbst neu und kreativ und versuchen, eine gewisse Würze in diesen Themenschwerpunkt zu bringen. Wir werden uns in dieser Episode mit der gesellschaftlichen Entwicklung beschäftigen. Also wir werden uns anschauen und die Frage stellen, leben wir in einer neuen Gesellschaft? Wie verändert sich Gesellschaft gerade? In der nächsten Woche werden wir uns dann die Politik ein bisschen näher anschauen. Heute zu Gast ist Professor Henrik Müller. Er ist, ja, man kann sagen, mein Lieblingskolumnist. Jeden Montag lese ich mir seine Spiegelkolumne Müllers Memo durch und ich bin immer wieder überrascht, welche Entwicklung er sieht, welche Zusammenhänge er beschreibt. Ja, ich könnte von mir selbst sagen, ich bin so eine Art Kolumnen-Groupie, wenn man das so nennen kann. Auf jeden Fall habe ich irgendwann gedacht, Mensch, das sind so andere Ansichten teilweise, die mir die Augen öffnen oder mich extrem zum Nachdenken bringen, dass das auch ganz gut in diesen Themenschwerpunkt passen könnte. Wir haben dann kurz getextet, sofort einen virtuellen Termin ausgemacht, virtuell aufgenommen und wir sprechen über die Entwicklung der Gesellschaft, was macht die Politik gerade, was passiert im Social-Media-Bereich und wie sieht für ihn guter Journalismus aus. Henrik Müller ist Professor für Wirtschaftsjournalismus. Er hat ein Buch geschrieben zum Thema Kurzschlusspolitik. Also auch das wird Thema sein. Ich wünsche dir aber jetzt einfach nur ganz viel Spaß und ganz viele neue Gedanken zu einem, wie ich finde, extrem wichtigen Thema. Wenn du so von außen aufs Spielfeld schaust, dann hast du ja wahrscheinlich eine andere Sicht als viele, die auf dem Spielfeld stehen. Was ist so deine Einschätzung? Reagieren wir ganz gut? Agieren wir zukunftsgerichtet? Schauen wir wirklich in die Zukunft? Wie schlägt sich die Politik deiner Meinung nach?
Gut, die letzten Monate waren natürlich extrem auf den Moment fokussiert. Also wir haben zwar natürlich die immer noch und ja auch zu Recht andauernde Debatte über Klimawandel und die langfristige Ausrichtung unseres Lebensstils und unserer Wirtschaftsweise, aber ansonsten ging es ja in der Politik sehr stark um das Unmittelbare. Wie sind die heutigen Infektionszahlen? Wie ist unser Faktor R? Die tägliche Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts. All das hat ja sehr stark geprägt die Politik, aber auch unsere Diskussion, die wir in den letzten Monaten geführt haben. Von daher würde ich sagen, naja, es war erstmal so dieses Durchkommen. Also wie schaffen wir eigentlich den nächsten Tag? Und das gilt im Übrigen ja auch für viele Beschäftigte, gerade wenn sie in prekären Beschäftigungen sind, gerade im Service-Sektor und so weiter. Wie schaffe ich eigentlich den nächsten Tag? So, das sind keine Phasen, in denen man, glaube ich, sehr lange in die Zukunft schaut. Und da hat sich, würde ich sagen, auch wenn man sich sozusagen objektive Kriterien, messbare Kriterien anguckt, Deutschland insgesamt ganz gut geschlagen. Auch mit diesem, was wir ja oft bemängeln, diesem scheinbaren Chaos des Föderalismus. Das ist ja schon auch ein großes Experimentierfeld, was nicht von Nachteil ist vielleicht. Also wir gehen eben nicht so zentralisiert dran wie zum Beispiel Frankreich, die dann aber auch die Gefahr laufen, wenn sie denn auf zentraler Ebene einen Fehler machen, den dann auch landesweit zu machen, wohingegen in Deutschland viel probiert wird. Und man versucht den lokalen Gegebenheiten auch die Regeln anzupassen. Ich finde das eigentlich ganz gut und ich war überrascht, wie vernünftig die allermeisten Leute sind. Nicht nur in meinem persönlichen Erleben, sondern auch, was man so an Umfragen sieht und so weiter. Dass dann die Leute, die dann dagegen auf die Straße gehen und die Verschwörungstheorien verbreiten und denen folgen, dass die besonders wahrgenommen werden, auch medial wahrgenommen werden, ist wahr, aber ich habe jedenfalls die Hoffnung, dass das nur eine sehr kleine, aber laute Minderheit ist.
Ja, okay, das klingt ja schon mal positiv. Du selbst hast ja ein Buch geschrieben, welches kurz vor dem Ausbruch von Corona hier in Europa rauskam. Das Buch heißt Kurzschlusspolitik, wie permanente Empörung unsere Demokratie zerstört. Kurzschlusspolitik, ist das quasi das, was wir logischerweise am Anfang von Corona erlebt haben und auch jetzt noch erleben. Dieser eine Begriff Turbodemokratismus, der ist mir sofort ins Auge gefallen. Also sehen wir gerade ausschließlich Kurzschlusspolitik?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also die Corona-Krise ist eigentlich ein, wenn man so will, ein Rückfall in alte Zeiten, wo nämlich gerade die Exekutive gefordert ist, der Staat sozusagen als Exekutive und wo die Leute auf einmal wieder staatlichen Institutionen vertrauen, was vorher eben zum Teil verloren gegangen ist. Und das sieht man bei uns in den ganzen populistischen Bewegungen, das sieht man überall im Westen. Wir reden gerade viel über den Wahlkampf in den USA, im Spiegeltitel diese Woche wieder dazu, Donald Trump als Phänomen, der Brexit, der ja immer noch, also der ist ja vollzogen, nichtsdestotrotz die Diskussionen darüber, beziehungsweise die Verhandlungen über den Anschlussvertrag, das läuft ja alles noch. Also wir haben es mit großen politischen Beben in den letzten Jahren zu tun gehabt und dieses Buch versucht eigentlich zu erklären, warum das so ist. Also woher kommen eigentlich diese Auflösungserscheinungen, die wir in westlichen Demokratien und diese Unfälle, die wir in westlichen Demokratien erlebt haben in den letzten Jahren. Und dass eben ein Erklärungsansatz ist die Veränderung der öffentlichen Räume. Und zwar insbesondere durch Social Media. Nicht nur durch Social Media, aber das ist, glaube ich, tatsächlich der Game Changer, der am Ende Debatten deutlich verändert hat und zugespitzt hat und zum Teil auch vergiftet hat.
Okay, inwiefern? Also was ist bei den sozialen Netzwerken anders? Ist es die Anonymität oder diese Schnelllebigkeit, dieses ich kann mich jetzt äußern, ohne dass ich vorher das Gehirn anmache? Oder also was ist da anders?
Also soziale Netzwerke funktionieren ja nach anderen Regeln, als das klassische Massenmedien tun oder auch als das die direkte Kommunikation tut. Nämlich sie reagieren vor allem dadurch, dass wir bewegen uns in Räumen, in denen es vor allem darum geht, wahrgenommen zu werden, also umgeben von sehr vielen anderen Angeboten, in denen jeder Einzelne versucht, wahrgenommen zu werden. Und ich werde wahrgenommen dadurch, dass ich ganz schnell schnelle Affekte bei anderen Leuten anrege. So, und das heißt, ich kriege nur Follower, wenn ich sehr stark zuspitze, wenn ich jemanden beleidige, wenn ich mich mit anderen in irgendwelche Battles begebe online. Das heißt, diese Mechanismen, diese Gefühle, die da abgerufen werden, die sind sozusagen in den Algorithmen ja auch angelegt. Und das ist das, was funktioniert. Und das sieht man auch. Ich habe Studenten, ich bin selber auch bei Twitter, versuche mich da aber relativ zurückhaltend zu äußern. Dementsprechend wenige Follower habe ich. Ich habe Studenten, die eigentlich nur immer böswilligen Unsinn verbreiten. Ich habe ihn mal gefragt, warum machst du das eigentlich? Und dann sagt er, ja, das funktioniert. Also, und wir werden durch diese Algorithmen konditioniert. Die konditionieren uns in einer Weise, dass wir sozusagen einen vernünftigen Diskurs, also eine vernünftige Diskussion, vielleicht gar nicht mehr führen können, sondern dass wir emotional aufeinander losgehen. Wir werden konditioniert dadurch. Und das vergiftet, wie gesagt, Debatten. Also eigentlich geht es ja in der Demokratie darum, oder in jeder vernünftigen Gesellschaft sollte es darum gehen, dass wir uns rational gemeinsam darüber auseinandersetzen, was denn unsere Probleme als Gesellschaft sind und wie wir die lösen wollen. Die sozialen Netzwerke stören das eher, nicht? Weil wir haben ständig irgendwelche Themen, die da nach oben kommen, die extrem emotional sind, die aber nichts damit zu tun haben, wie es uns als Gesellschaft wirklich geht. So, und von daher würde ich sagen, Corona und die Corona-Krise war eben so eine doch relativ existenzielle oder ist nach wie vor eine relativ existenzielle Bedrohung, möglicherweise auch für das Leben oder für das Wohlergehen jedenfalls von jedem Einzelnen von uns. Dementsprechend hat es erstmal bei der erste Reflex, wir vertrauen wieder den traditionellen Institutionen, inklusive der traditionellen Medien. Auf einmal gucken die Leute wieder Tagesschau.
Ja.
Brennpunkt. Also, so, inwieweit das anhält, muss man sehen. Es flaut ja jetzt schon ein bisschen ab und der Streit ist zurück. Das ist ja auch ganz gut so. Nichtsdestotrotz, diese Mechanismen, die durch diese sozialen Medien in die Debattenräume reingekommen sind, halte ich für wirklich gefährlich.
Ja, ich finde das super interessant, weil ich habe gestern ein YouTube-Video gesehen, wo wissenschaftlich etwas erklärt wird, wie Corona-Tests funktionieren. Und ich habe mich danach gewundert, wie ein so schön aufbereitetes Video so viel Hass auf sich ziehen kann. Also man sieht dann in den Kommentaren, das ist doch alles Quatsch und die Medien und die Politik. Ist diese Social-Media-Spaltung, wenn man das so nennen kann, ist das so eine Art Normalzustand? Also dass es normal ist, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen. Die Verschwörungstheoretiker und die anderen sagen, ja, das ist doch alles nur Fake News und ihr müsst doch mal aufwachen, habe ich neulich von einem gehört, der das zu mir sagte, Frank, jetzt wach doch mal auf. Ne? Wo ich auch dachte, ich bin doch wach, ich stehe vor dir und wir reden, also wo schlafe ich jetzt? Ne? Und also ist das normal, dass es diese Spaltung gibt und diese dann ja vom Social Media auch ins reale Leben gehen?
Diese Spaltung der Gesellschaft, meinst du?
Ja, ja.
Naja, normal, vielleicht ist es die neue Normalität, dass wir uns in solchen Filterblasen und ich nenne das Feedback-Kammer, also wo man, sagen wir, bei der Rückkopplung von einem Lautsprecher, vor dem man ein Mikrofon hält, es wird immer lauter, man ruft rein und es wird immer lauter, bis der Lärm ohrenbetäubend ist. In solchen Feedback kann man uns bewegen. Vielleicht ist das die neue Normalität, aber das ist nicht gut. Nicht? Zumal wir da eben auch jeder Menge Scheinprobleme zu tun haben, die eigentlich gar nicht existieren. Also wir sehen das im Moment gerade in dieser Diskussion in den USA, die ja auch wirklich beängstigend ist, die von Trump in die Welt gesetzt worden ist, nämlich dass Briefwahlen anfällig sind für,
genau,
für Manipulation, wofür nichts spricht. Also das ist ja untersucht worden und es gibt sozusagen quasi keine Hinweise darauf, jedenfalls nicht als Massenphänomen. Nichtsdestotrotz behauptete das jetzt so hartnäckig und seit Monaten schon, dass inzwischen, habe ich kürzlich eine Umfrage gesehen, die Hälfte der Amerikaner glaubt, da ist was dran. Und das ist ein Problem, wenn wir nicht mehr in der Lage sind zu erkennen, wer wir als Gesellschaft sind und was unsere Probleme sind, ne? Unsere wirklichen Probleme. Wie wollen wir die denn dann lösen gemeinsam? Also wir laufen da gemeinsam in die Irre. Und wie gesagt, wir sind in Deutschland davon noch ein Stück weit entfernt, auch wenn es diese Tendenzen hier natürlich auch gibt. Aber bei uns gibt es eben noch eine ganze Menge traditioneller Institutionen, die ganz gut funktionieren, inklusive auch traditioneller Medien, gerade auch öffentlich-rechtlicher Medien, die ja so einen gewissen Standard einziehen. Und wer sich davon zu weit entfernt, wird dann auch nicht ernst genommen. Das gilt auch für die Parteien. Und wenn man sich jetzt anguckt, wer für den nächsten Bundestagswahlkampf sich warm läuft, dann ist es eigentlich das Gegenteil von dem, was wir in vielen anderen Ländern sehen, also siehe Trump oder siehe Boris Johnson oder solche Leute. Also Scholz gegen, wer auch immer das dann sein wird, ja. Laschet, Söder oder so, ist nicht spritzig und ist vielleicht auch nicht die große Unterhaltung, aber es ist ganz beruhigend, dass da, finde ich jedenfalls, dass da nach wie vor Profis am Werk sind.
Aber ist es nicht logisch, dass die Politik sich irgendwann diesen Tendenzen annähert und dann sagt, okay, es gibt immer mehr Oberflächlichkeiten, jetzt müssen wir Oberflächlichkeiten bedienen. Siehst du diese Gefahr? Also, dass diese traditionellen Institutionen halt doch dann mehr auch solche Dinge verbreiten, die nicht ganz so wahr sind.
Naja, die populistischen Parteien sind, und in Deutschland die AfD, die leben ja von Social Media. Also die bedienen ja diese Mechanismen ganz genau, indem sie sich eben mit dem beschäftigen, was gerade trendet oder versuchen, irgendwelche Dinge in die Welt zu setzen und die bei Social Media funktionieren. Die AfD ist organisatorisch weitgehend um Social Media, vor allem eben um Facebook rumgebaut. Neue politische Bewegungen, das ist ja das Gute, ehrlich gesagt, daran, auch an dieser Entwicklung, dass politische Märkte, wenn man so will, bestreitbar werden. Also es gibt auch immer neue Bewegungen, die eben Themen auf die Agenda setzen können, die früher in diesen eher hierarchisch geprägten politischen und Mediensystemen eben keine Chance hatten. Also wenn man sich Fridays for Future zum Beispiel anguckt, ist es ja nicht alles negativ. Aber diese Meinungstrends, diese Thementrends, die da gesetzt werden, und zwar von links, von rechts und so weiter, vieles eben eigentlich negativ in dem Sinne, dass keine Lösungen angeboten werden, sondern nur gesagt wird, so nicht, muss jetzt alle raus oder keine Ahnung, jetzt alle Kraftwerke abschalten oder so. Das sind ja keine immer diese traditionellen Abwägungen, die wir haben. Und das treibt immer die traditionelle Politik vor sich her. Und es ist gar nicht so einfach darauf, und auch traditionelle Medien im Übrigen vor sich her, und es ist gar nicht so einfach darauf, vernünftige Antworten zu finden, die auch mit dieser neuen Medien- und Politlogik kompatibel sind und da erfolgreich sind.
Ja, also auch gleichzeitig ein riesiger Lernprozess für alle Beteiligten. Wie geht man damit um? Man muss sich anpassen, irgendwie herantasten auch ein Stück weit. Mhm. Du hast auch ein Buch geschrieben über Wirtschaftsirrtümer. Mhm. Siehst du gerade so Irrtümer, die da draußen rumgeistern, die jetzt besonders relevant sind für die aktuelle Zeit? Also wo du sagst, das wird hier dauernd behauptet, aber das ist halt so ein klassischer Irrtum.
Mhm. Also die Sache mit den Irrtümern, der Überbau dazu, also die überwölbende Geschichte, ist, dass wir es mit zeitlichen Erkenntnislücken zu tun haben, typischerweise. Also bis eine sich verändernde Realität ins Bewusstsein gesickert ist und dann auch tatsächlich breit diskutiert wird und wir vielleicht über Lösungen nachdenken, hat sich die Wirklichkeit möglicherweise schon weiterentwickelt. Und das war in den letzten Jahren, ich bin ja Volkswirt von Haus aus, war für mich eins der großen Themen, über das wir eben nicht geredet haben, waren die deutschen Leistungsbilanzüberschüsse, die gigantisch waren und nach wie vor sind. Das ist tatsächlich ein fundamentales Problem, wenn man so viel Geld ins Ausland exportiert, sozusagen. Und die große Frage, was haben wir denn davon? Und das heißt auch jeder Einzelne hier. Also kann man nicht einen Teil zumindest davon sinnvoller ausgeben, sinnvoller verwenden? Welche Fehlsteuerungen laufen da eigentlich ab? Das ist eine relativ komplizierte Frage, wo ich auch verstehe, dass wir die nicht breit öffentlich diskutieren. Nichtsdestotrotz hätte ich mir gewünscht, dass da viel mehr Diskussion viel früher darüber stattgefunden hätte. Das andere große Thema, also ich glaube, es gibt zwei weitere eher politische Themen, die eigentlich viel zu wenig in der Öffentlichkeit diskutiert werden, auch weil sie einfach viel zu kompliziert sind und auch unangenehm. Ne? Das eine ist das Thema Europa, also die Frage, wie schaffen wir es eigentlich, Europa so weiterzuentwickeln, also institutionell so weiter, konstitutionell so weiterzuentwickeln, dass der Laden auf Dauer stabilisiert ist. Also das heißt, auch die Eurozone stabilisiert ist. Da haben wir nur so einen negativen Diskurs, der in Deutschland von konservativer Seite eben stark getrieben worden ist in den letzten Jahren, wo man sagt, so wollen wir das nicht. So haben wir uns das nicht vorgestellt und jetzt muss mal Schluss sein. Das ist ja auch Populismus, wenn man so will. Das ist ja auch Kurzschlusspolitik. Ne? Also ja. Es ist halt nicht so, wie wir das mal in den 90er Jahren uns gedacht haben oder in den 80er Jahren. Das hat ja eine lange Vorbereitungszeit gehabt, die Währungsunion. Und jetzt machen wir mal mit dem ganzen Mist Schluss. Sollen die Italiener halt sehen, was wir machen. So, diese Haltung ist ja relativ verbreitet. Wenn man aus dieser Logik rauskommen will und sagen kann, wir müssen Europa weiterentwickeln, weil welche anderen sinnvollen Optionen haben wir denn? Da muss man auch in Deutschland auch dafür werben. Also wenn man sich den letzten Wahlkampf anguckt, da spielte das Thema überhaupt keine Rolle. Aber nach der Wahl kam Martin Schulz, der damalige SPD-Spitzenkandidat, die Kai aus der Kiste und sagt, wir wollen jetzt die Vereinigten Staaten von Europa. Also so kann es nicht gehen, ne? Sondern man muss schon dafür werben und auch darum streiten, wie das denn dann laufen soll. Und das zweite große politische Thema ist die Frage, wie halten wir es eigentlich mit unserer militärischen Verteidigung? Sehr unangenehm für Deutschland, also als Erkenntnisprozess, aber man kann nicht, wir können nicht einerseits sagen, wir können uns auf die USA, auch wenn sie mal irgendwann nicht mehr von Donald Trump geführt werden, nicht mehr verlassen. Aber es folgt nichts daraus für unser militärisches Engagement sozusagen, für unsere auch Selbstverteidigung. Und auch das kann aus meiner Sicht nur eine europäische Antwort sein. Und das ist die ganz große Frage, wie schaffen wir es eigentlich auf europäischer Ebene, so viel Legitimität, so viel Legitimation herzustellen, dass all das möglich ist, also dass man, was weiß ich, europäische Steuern haben kann, dass man eine europäische Armee haben kann, vielleicht auch eine europäische Atommacht zur Abschreckung. Das sind aber Fragen, die fürchte ich in den nächsten 10 Jahren, also in diesem Jahrzehnt, auf uns zukommen werden und die wir irgendwie beantworten müssen.
Und weil sie so komplex und unangenehm sind, sagen wir lieber, ah, nee, lasst uns lieber über die einfachen Dinge diskutieren.
Diskutieren ist gut, genau. Dann behaupten wir halt, Bill Gates pumpt irgendwelche Chips in unser Blut.
Deutlich einfacher.
Ja, ist die bessere Geschichte, zugegeben.
Ja, das ist die bessere Geschichte. Brauchen wir dann gerade für diese komplizierten, komplexen Themen, die auch ein Stück weit wehtun, die auch ans Eingemachte gehen, brauchen wir da neue Narrative, also Erzählungen, Geschichten, die uns als Gesellschaft, als Europa zusammenbringen, Kräfte bündeln, neue Energien freisetzen? Und wenn ja, wo kommen die dann her? Weil wenn wir über starke Narrative reden und nicht über das Narrativ, dass eine Briefwahl nicht funktioniert, sondern über etwas, was irgendwie eine Vision auch haben kann, wo man sagt, boah, dafür trete ich ein, das ist toll, dafür stehe ich. Brauchen wir sowas? Und wo kriegen wir das her?
Also ich bin da so ein bisschen skeptisch, wenn man sagt, brauchen wir neue Narrative, weil da steckt ja immer dahinter, wir erzählen den Leuten irgendwelche Geschichten, also wir als Eliten, in Anführungsstrichen, erzählen den Leuten irgendwelche Geschichten und es spielt überhaupt keine Rolle, ob die wahr sind. Also aus meiner Sicht ist ein Narrativ, und wir kommen gar nicht aus ohne Narrative, entsteht sozusagen aus der politischen, der öffentlichen Debatte. Also es ist eine, wenn man so will, notwendige Verkürzung auf bestimmte Aspekte und ich blende ganz vieles aus. Und das ist in der Tat eine Gefahr, wenn ich nämlich die relevanten oder die gefährlichen Entwicklungen ausblende, die dann nämlich außerhalb meines Gesichtsfeldes sind. Die kommen sozusagen aus dem toten Winkel. Das haben wir bei der Finanzkrise gesehen. Das zeige ich meinen Studenten immer, wo man eben Jahre vorher sehen konnte, dass sich diverse Zahlen in die falsche Richtung entwickelten. Und dann kam trotzdem die Finanzkrise überraschend. Wie kann das eigentlich sein? Und das gilt für ganz viele Fragen so. Und was Europa angeht, würde ich sagen, was unseren öffentlichen Diskurs angeht, da will ich jetzt gar nicht mal von Narrativ reden, aber was unseren öffentlichen Diskurs angeht und auch gerade was journalistische Beiträge angeht dazu, müssen wir Europa immer mitdenken. Weil wir sind nicht alleine, wir sind ja nicht im luftleeren Raum, sondern wir sind hier in einem Kontinent, wo es große Mobilität gibt über alle Grenzen hinweg, wo jede Entscheidung, die wir hier treffen, jede gesellschaftliche Entscheidung, jede politische Entscheidung, Rückwirkungen auf unsere Nachbarn hat, auf gesamteuropäische Fragen und so weiter. Das heißt, ich verlange eigentlich von allen, die sich öffentlich äußern, und das gilt auch für Blogger und so, dass man das zumindest mitdenkt. Man muss das ja nicht immer penetrant thematisieren, aber dass man das mit im Blick hat. Genauso wie wir als normalen Bezugsrahmen oft unausgesprochen ja in unseren politischen Diskussionen Deutschland als Bezugsraum haben. Wir reden nicht über, keine Ahnung, Berlin-Wedding oder so, sondern wir reden über Deutschland. Das ist sozusagen implizit, ja, steckt das drin. Wer sind wir hier als Gesellschaft? Erstmal Deutsche. So, ne? Das ist unsere Identität. Und eigentlich brauchen wir so eine Erweiterung dieses Bezugsrahmens auf Europa. Und das ist, glaube ich, schon im Gange. Wir haben das ist übrigens eine gute Entwicklung bei dieser positive Entwicklung bei der Corona-Krise, dass wir viel intensiver über die Grenzen geguckt haben. Also auf diesen ersten Schock haben wir erstmal typisch nationalistisch reagiert. Ja. Ne? Haben die Grenzen dicht gemacht, aufgehört, medizinische Güter zu exportieren, teilweise an den Grenzen abgefangen und konfisziert, wie es jedenfalls in Frankreich passiert ist. So, und nachdem dieser erste Schock vorbei war, haben wir viel intensiver geguckt, was passiert denn in unseren Nachbarländern, was passiert in Italien, in Frankreich, in Spanien, wie verändert sich das Leben und so weiter. Und das ist eigentlich dann doch eine gute Entwicklung. Ohne die, davon bin ich überzeugt, dieser ausgeweitete EU-Haushalt, auf den sich die Staats- und Regierungschefs dann im Juli geeinigt haben, gar nicht möglich gewesen wäre. Es hätte ohne diesen veränderten Blick über die Grenzen hinweg und die damit auch vielleicht einhergehende Empathie und Mitleidsfähigkeit, wäre das politisch bei uns jedenfalls nicht durchsetzbar gewesen. Und man hat in anderen Ländern ja gesehen, wir sind ja noch nicht durch mit dem Prozess, es ist ja noch nicht durch die Parlamente gegangen, dass das eben gar nicht so einfach ist, diese europäische Solidarität dann tatsächlich umzusetzen. Siehe die Niederlande zum Beispiel.
Ja, ich finde das interessant, weil wir haben, was mir auffällt, in manchen Büchern über Finanzen, über Wirtschaft, wird zumindest bei manchen Autoren, ich werde es niemanden nennen, gerne die deutsche Brille aufgesetzt. Und dann lese ich das Buch und dann denke ich auch immer, ja, das kann man jetzt nicht so isoliert betrachten. Und dann wird dann oft auch gesagt, ja, und in den 90ern waren wir als Land so und so. Und dann denke ich, also das führt zu ganz viel Unbehagen bei mir, weil ich dann denke, wir sind doch Europa. Und auf der anderen Seite ist das vielleicht doch auch ein Versuch, so ein bisschen die Komplexität wegzunehmen, oder? Also wenn ich nur an Deutschland denke, dann ist die Welt ja einfacher, als wenn ich jetzt in diesem EU-Wirrwarr, wo es verschiedene Staaten, wo ich vielleicht noch nie war, ich habe auch gar nicht diesen Bezug dazu, das irgendwie alles zu verstehen. Also vielleicht ist das auch so noch so ein Hilferuf und ein letzter Versuch, die Komplexität zumindest ein Stück weit zu reduzieren.
Ja, absolut. Und dazu kommt, also neben dieser Komplexitätsreduktion kommt natürlich, dass bei diesen nationalen Narrativen wir an alte Muster anknüpfen, die sozusagen irgendwie präsent sind und die eine gewisse kollektive Identität versprechen. Also so wie das ja Ideologien, Religionen und so weiter auch tun. Und das hat seinen Reiz. Man hat das gesehen in den ex-sozialistischen Ländern, die, nachdem die Ideologie des Sozialismus zusammengebrochen war, sich auf Nationalismus gestürzt haben. Jugoslawien, was dann ja in fürchterlichen Bürgerkriegen geendet ist. Das heißt, man braucht schon irgendwie diese nationalen Narrative, also diese nationalen Erzählungen, die auch identitätsstiftend sind und in gewisser Weise vereinfachend, aber man darf sie nicht damit verwechseln mit der Realität, in der wir heute leben. Ja. Also jeder Nation für sich kann am Klimawandel gar nichts machen, sondern nur, wenn wir es gemeinsam schaffen, um jetzt mal ein Extrembeispiel zu nehmen. Aber es gilt eben genauso für Währungsfragen, für Finanzfragen, für Fragen von Konjunktursteuerung und so weiter. Was ja sehr stark die Debatten auch bei uns in Deutschland prägt. Und das kann man eigentlich sinnvollerweise nicht mehr national denken.
Ja. Du hast in deinem Buch, welches du 2019 geschrieben hast, Corona gab es da noch nicht, hast du ein letztes Kapitel gehabt mit dem Titel Abstand und Anstand. Wenn man jetzt so die Uhr ein bisschen weiter dreht, dann weiß man, das passt wortwörtlich sehr gut in die aktuelle Zeit. Warum braucht es Abstand und Anstand auch ohne Corona?
Geniale Prophezeiung.
Ja, perfekt gemacht.
Naja, also mir ging es am Schluss darum, um die Frage, wie kommunizieren wir eigentlich in diesen offenen Debattenräumen? Und eigentlich ist das ja auch eine tolle Sache, dass wir inzwischen offene Debattenräume haben, also Öffentlichkeiten, an denen sich jeder beteiligen kann und auch gehört werden kann. Und dazu gehört aber, bevor man anfängt, über Verbote oder Regulierung oder sowas zu reden, gehört dazu vielleicht erstmal sowas wie so bestimmte Verhaltensnormen. Und darum ging es mir da. Also das heißt Anstand, dass man aufhört, sich gegenseitig zu beleidigen und zu beschimpfen und erstmal zu unterstellen, dass der andere der Feind ist, weil den sehe ich gar nicht und ich kann ihn aber in diesen Netzwerken beschimpfen, wie ich das, wenn er oder sie mir gegenüber sehr in ihm machen würde. Also deswegen, das würde ich mal mit Anstand bezeichnen. Abstand heißt für mich auch ein gewisser Abstand zu der eigenen Position. Wir haben es mit großer Unsicherheit heute zu tun, in der Hinsicht, dass wir vieles nicht so genau wissen. Also auch da war Corona ja ein Beispiel oder ist nach wie vor ein Beispiel. Wir haben es ja mit einer Epidemie zu tun und vieles wissen wir einfach nicht so genau. Auch die Fachleute wissen es nicht. Vielleicht liegen wir falsch. Wir treffen Entscheidungen, jeder für sich selber, aber wir auch als Gesellschaft, Behörden treffen Entscheidungen, die möglicherweise sich als falsch herausstellen. Und das muss man immer mitdenken. Und deswegen auch Abstand zu diesen verbissenen eigenen Überzeugungen, dieser Überzeugung, ich habe Recht und alle anderen nicht, sondern ich weiß nicht, ob ich am Ende Recht habe. So, ich kann eine informierte Meinung äußern, also hoffentlich eine informierte Meinung, aber ich weiß am Ende nicht, ob ich recht habe. Und ich versuche das auch in meinem eigenen Schreiben tatsächlich so zu halten, dass ich nicht so apodiktisch formuliere, das ist richtig, das ist falsch, sondern kann nur sagen, so, ich habe Indizien und die deute ich so und die stelle ich jetzt zur Diskussion. Wie seht ihr denn das? Versuche Anregungen zu geben, indem wir, dass wir uns hoffentlich dann gemeinsam weiterentwickeln und irgendwie ein bisschen besser verstehen, wie die Welt aussieht, in der wir leben.
Ja, ich glaube, es ist eines der Dinge, die wir auf jeden Fall mitnehmen sollten. Das fällt mir bei mir selbst auch häufig auf, wenn ich eine Meinung habe und dann gibt es eine Gegenmeinung, also in Vor-Corona-Zeiten natürlich durch Live-Kommentare aus dem Publikum oder bei so Q&As, beziehungsweise jetzt auch, wenn ich digital einen Vortrag halte, wenn die Leute dann chatten. Der erste Impuls ist ja zu sagen, oh, der greift mich an, jetzt der oder die greift mich jetzt an. Und da muss ich ja kontern. Also es ist ja alles irgendwie so ich will doch, dass meine Meinung richtig ist und so. Das ist ja so ein erster Impuls. Aber ich glaube, wenn man diesen Impuls wahrnimmt und dann deine Worte im Hinterkopf hat, dann kann man manche Situationen, und das ist mir auch persönlich aufgefallen, ganz anders angehen. Ich sage, ja, ich verstehe, wie du es meinst und ich glaube, das kann stimmen. Und was das allein schon mit einem Gesichtsausdruck einer Person macht, die einen jetzt angreifen will, weil die ja vielleicht ein ähnliches Bild hat, also es ist Angriff und Verteidigung und so, und dann auf einmal weicht das auf und man schafft einen Raum, wo man ganz normal reden kann. Aber das fällt mir manchmal wirklich schwer.
Ja, das stimmt. Ich kriege ja auch relativ viele E-Mails auf meine Spiegel-Online-Kolumne, die teilweise auch beleidigend sind. Und das Interessante ist, wenn man denen dann antwortet, und zwar vernünftig antwortet, also im Sinne von, versuche nochmal meinen Beweggrund zu erklären, warum ich jetzt gerade dieses Thema und diese Fakten ausgewählt habe, dieses Narrativ sozusagen versucht habe zu verkaufen, reagieren die oft total überrascht. Ja. Und dann, ehrlich gesagt, überfreundlich. Was vorher, aber die Beleidigung ist erstmal der erste Impuls.
Cool, das könnte ja eine neue Strategie sein. Jetzt haben wir was entwickelt, ein Werkzeug, ein Tool. Also wenn jemand beleidigend wird oder jemand sehr hart auf etwas reagiert, dass man einfach dreimal durchatmet und dann ganz nett nochmal versucht, sich anzuhören. Ja,
das hat natürlich Grenzen. Das hat Grenzen. Also wenn jemand total beleidigend wird, volksverhetzend, rassistisch, was weiß ich was, dann muss man ja, da auch nicht freundlich drauf reagieren.
Ja, das stimmt. So. Aber das, wie gesagt, wir bewegen uns ja meistens in diesen Zwischenräumen und da glaube ich, da sind dann wir die Ersten, die versuchen, diese kleinen Gräben wieder zuzuschütten. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Du hast gesagt, du bist oder hast mir gesagt, du bist Professor für Wirtschaftsjournalismus und versuchst den jungen Studenten und Studentinnen beizubringen, was guter Wirtschaftsjournalismus ist. Was ist das für dich? Also was ist guter Wirtschaftsjournalismus?
Guter Wirtschaftsjournalismus ist erstmal einer, der sich an den Fakten orientiert und neue Entwicklungen aufzeigt. Ich habe vorhin schon kurz über die Finanzkrise gesprochen und den Weg dahin. Das heißt ja was mich sozusagen in meiner professionellen Vita als Journalist, ich war ja lange aktiver Wirtschaftsjournalist, viele Jahre beim Manager-Magazin, auch in führenden Rollen, sehr geprägt hat. Also dieser Weg in die Finanz- und dann in die Euro-Krise. Weil wir haben schon vorher gesehen, hier läuft was falsch. Wir wussten nicht genau was, aber wir haben gesehen, hier läuft was falsch. Also diese Frage, die dann ja hinterher uns jahrelang hier in Europa beschäftigt hat, der auseinanderdriftenden Wettbewerbsfähigkeiten innerhalb der Eurozone, für die wir überhaupt kein Instrument hatten, damals sie zu lösen, die war 2004, 2005, war die sichtbar. Ich habe auch immer wieder über diese Fragen geschrieben und es verändert überhaupt nicht die große Erzählung. Wir sind trotzdem in diese Überschuldungskrise reingelaufen. Und das heißt, es war vor allem erstmal eine privatwirtschaftliche Überschuldungskrise, ohne dass die Frühwarnsysteme angegangen werden. Und das versuche ich meinen Studentinnen und Studenten nahezubringen, dass sie gucken, was ist gerade los, was passiert gerade am aktuellen Rand. Da geht es nicht nur darum, um irgendwelche Zahlen, die auch immer verrückt spielen, aber das ist erstmal die Basis, die ich kennen muss, um dann zu überlegen, was ist denn ja die Geschichte, was ist denn ein Thema, was ich heute bearbeiten kann. Aber das heißt, selber sich ein Bild von der Realität zu machen, auf Basis auch natürlich eines theoretischen, analytischen Handwerkszeugs, was sie dann bei uns bei den Kollegen in der Volkswirtschaftslehre lernen. Und auf dieser Basis dann ein eigenes Bild davon zu machen, was ist eigentlich gerade los da draußen in der Gesellschaft. Denn also dieser wirtschaftliche, wirtschaftspolitische Blick ist ja eine Möglichkeit, sozusagen auf gesellschaftliche Entwicklungen zu schauen. Und eben einen unabhängigen Blick darauf zu haben und nicht darauf zu warten, dass mir irgendjemand anders die Agenda vorgibt und sagt, das ist heute Thema. Am schlimmsten noch Twitter oder so. Das ist heute Thema. Kommen wir gar nicht drum rum. Natürlich gibt es jede Menge Themen, die einfach auch von der Politik oder auch teilweise von Lobbyisten auf die Agenda oder von der Wissenschaft auch auf die Agenda gesetzt werden. Aber ich erwarte eigentlich von Journalismus, dass er unabhängig ist, auch intellektuell so unabhängig ist, dass er eigene Themen setzen kann. Eigene Geschichten erzählen über das, was da draußen los ist. Und das versuche ich meinen Studenten nahezubringen.
Cool. Ja, finde ich super. Also so eine Definition, auch wenn man jetzt nicht Wirtschaftsjournalist ist oder Wirtschaftsjournalismus studieren möchte, glaube ich, steckt da eine Menge drin, was man für sein eigenes Leben mitnehmen kann. Wenn du jetzt nochmal von außen, du stehst wieder neben dem Spielfeld, schaust dir die Spieler auf dem Spielfeld an. Man hat ja meistens andere Ideen, Vorahnungen, Spekulationen. Du hast es eben schon über die Finanzkrise gesagt. Du hattest eine Vorahnung, dass da was passiert. Man konnte es schon sehen. Was siehst du gerade? Was verändert Corona? Wie verändert das unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft? Gibt es etwas, was du vielleicht so ein bisschen wahrnimmst, aber was noch überhaupt nicht geschrieben oder gesagt, ausgesprochen wird? Ziehen wir bald alle aufs Land? Sind die Städte leer? Du hattest neulich eine Kolumne darüber. Gibt es so eine riskante Wette, wo du sagst, boah, jetzt, da setze ich 10.000 Euro drauf, das kommt und dann kriege ich 1 Million raus. Was würdest du da sagen?
Also erstens, ich wette nicht. Zweitens glaube ich schon, dass Corona ein fundamentaler Schock ist, also für unser Bewusstsein jedes Einzelnen. Wir haben es auf einmal, wir sind ja eigentlich darauf, als Westler sozusagen in wohlhabenden Ländern aufgewachsen, sind wir ja eigentlich daran gewöhnt, dass unser Leben nicht sonderlich risikoreich ist. Ne? Wir sind weithin abgesichert. Und durch Versicherungssysteme natürlich, aber auch durch was weiß ich, alle möglichen technischen Standards und überhaupt unseren Lebensstandard, mit dem wir zu tun haben und so weiter. Und auf einmal haben wir mit Corona den Fall, dass wir es sozusagen mit echter Unsicherheit zu tun haben, die auch nicht aus unseren Systemen selber herauskommt. Also die Finanzkrise war ja eine Krise, die aus unserem Finanzsystem herauskam. Dementsprechend war sie für viele schlimm genug, aber wir haben sofort verstanden, worum es geht und auch, was man tun kann. Jetzt haben wir es mit einer Krise zu tun, die von außen kommt und die eigentlich aus einer Zeit zu stammen scheint, die wir längst überwunden geglaubt hatten. Ne? Seuchen, die gab es früher mal, ne? Die letzte vor 100 Jahren in dieser Größe. Das ist so Mittelalter, ne? unser Bild vom Mittelalter oder der frühen Neuzeit mit den Pestwellen und so weiter. Und ich glaube, das wird tatsächlich in unserem Bewusstsein eine ganze Menge ändern. Ich habe neulich den Begriff gelernt vom grünen Schwan. Es ist the Green Swan Effect. Das heißt, das ist ein Begriff, der stammt von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die gesagt haben, wir stehen am Anfang einer neuen Ära in dem Sinne, dass wir uns darauf einstellen müssen, immer wieder mit Großkatastrophen zu tun zu haben, was auch am Klimawandel liegt. Und so, die global sind einerseits, die mit sehr hohen Kosten verbunden sind. Wir können auch vielleicht benennen, welche Risiken das sein werden. Was weiß ich, was Überflutungen, gigantische Wirbelstürme und dergleichen mehr. Wir wissen aber nicht, wann und wo sie auftreten. So war das ja bei der Pandemie auch. Wir haben die ganzen letzten seit vielen Jahren, egal in welchen Konjunkturausblick oder so man reingeguckt hat, da stand immer Pandemierisiko seit SARS, das war 2001, glaube ich, ne? Zwei, irgendwie so, stand immer wieder drin, Risiko einer Pandemie ist einer der Unsicherheitsfaktoren, auf den wir uns einstellen müssen. Jetzt erleben wir, was das heißt.
Ja.
Und das wird, glaube ich, sehr vieles verändern. Wir werden nicht so schnell zurückgehen auf los. So, die Wette, also ich würde vermuten, dass das unter anderem zur Folge hat, dass unser städtisches Leben sich deutlich verändert, was ich schade finde persönlich. Aber ich vermute, dass wir da zu anderen Formen des Zusammenlebens und auch so von Lebens- und Arbeitsmustern kommen werden. Ich habe kürzlich dieses Buch gelesen, Fatum, wo ein amerikanischer Historiker die Seuchengeschichte und die Klimageschichte des Römischen Reiches nachzeichnet und zeigt, wie das Rom eigentlich eine Stadt war, die von Seuchen ständig geplagt war, also auch Malaria gab es in Sümpfen am Tiber und so weiter, wo die Lebenserwartung ziemlich niedrig war und die am Ende aus dieser Kombination aus Seuchen und Klimaveränderungen und so weiter untergegangen ist. Rom war in der antike Zeit, weil das wusste ich gar nicht, eine Millionenstadt und ist dann auf einen Bruchteil seiner früheren Größe zusammengeschrumpft. Und das Leben dann im Mittelalter, was sich dann eben anschließt, ist eben weitgehend ein ländliches Leben, wo die Metropolen, die es in der Antike gibt, jedenfalls hier im europäischen Raum, keine Rolle mehr spielen und an Größe verlieren. So dieses das städtische Leben, das die Imperien der Antike sozusagen hingekriegt haben, verschwand. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Dass wir jetzt davor stehen, dass die Städte tatsächlich dicht machen. Aber dieses ungebremste Wachstum oder stark schnelle Wachstum der Städte, gerade auch bei uns in den westlichen Ländern, noch stärker natürlich in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern.
Ja, ja.
Ich glaube, das wird so nicht weitergehen. Und da ist Corona zumindest ein Dämpfer. Und wir werden, glaube ich, zu neuen Lebens- und Arbeitsformen kommen, wo viele Großteil der Zeit außerhalb der Städte verbringen und dann noch gelegentlich vielleicht mal reinpendeln und ansonsten sich bei Zoom-Konferenzen oder sonst was gegenüber sitzen. Wie gesagt, ich finde Städte eigentlich super. Deswegen finde ich das auch keine unbedingt besonders tolle Entwicklung, aber ich glaube, dass wir uns in diese Richtung bewegen werden und dann hat man vielleicht in der Stadt noch ein WG-Zimmer oder so oder so ein Wohnklo, wo man vielleicht gelegentlich mal ist, aber ansonsten lebt man draußen und das würde natürlich auch einiges an den hohen Lebenshaltungskosten, hohen Mieten und so weiter in der Stadt verändern. Es könnte auch einiges entlasten, könnte einiges entspannter werden. Nichtsdestotrotz, was die Städte ja eben ausmacht, ist, dass sie eben durch diese Reibung, die viele Menschen aneinander haben, die wohl wissen, dass die jetzt eben ansteckend ist, die sind eben kreativ, innovativ und so weiter. Und ob wir das hinkriegen, wenn wir alle verstreut irgendwo im weiteren Umland sitzen, da bin ich mal gespannt.
Ich finde, es ist ein ganz ehrlicher Ausblick, weil oft hört man ja dann die Prognosen, dass Städte sich anders entwickeln von denen, die sagen, Städte sind doof. Und ich finde es immer schön, wenn man selbst betroffen ist oder Opfer einer potenziellen Entwicklung und sagt, ich mag die Städte, ich finde Städte ganz toll, aber ich glaube, dass die sich verändern werden. Ich glaube, da steckt dann ein Quäntchen mehr Wahrheit drin, theoretisch, als wenn man die Städte eh nicht mag. Von daher, ja, Henrik, vielen, vielen Dank für diesen wilden Ritt durch die Kurzschlusspolitik, durch unsere Gesellschaft. Ich glaube, es war ganz viel dabei, worüber man nachdenken darf und muss. Wir werden in der nächsten Woche uns auch noch anschauen, ob der Staat vielleicht auch ein paar Lösungen hat. Und ja, einfach vielen, vielen Dank. Die Kolumne und deine Bücher sind natürlich in den Shownotes verlinkt. Und ja, ich habe dir eben schon gesagt, ich bin ein großer Fan der Spiegel-Kolumne. Jeden Montag lese ich sie. Und das kann ich auch jedem hier nur herzlich wärmstens ans Herz legen. So sagt man es, glaube ich. Ja, Redewendung sollte man nur nehmen, wenn man sie schon ein paar Mal ausgesprochen hat.
Ja, vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank dir.
Ja, und dann alles Gute. Ciao.
Bis bald.
Das war das Gespräch mit Henrik Müller. Ich hoffe, dir hat das Gespräch gefallen. Du hast ein paar neue, andere Impulse bekommen. Und ich finde, wenn wir über Arbeitswelt sprechen, über Wirtschaftsleben sprechen, dann dürfen wir auch den Horizont ein bisschen erweitern, schauen, was passiert da gerade, was hat das für Implikationen auf unser tägliches Tun und Handeln. Alle Infos zu ihm sind natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt und ich wünsche dir einfach nur eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
Hallo, wir sind Robert und
Rüdiger und wir machen gemeinsam ziemlich gut veranlagt.
Den österreichischen Anleger-Podcast.
Also wenn du wissen willst, was sich Neues tut bei Aktien, Anleihen, Gold, Bitcoins, Kryptos oder sonst irgendwas, dann hör doch mal rein.
Ziemlich gut veranlagt, jeden Donnerstag neu auf kurier.at und kronehit.at.
Und überall sonst, wo es schöne Podcasts gibt.